Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext steht heute in Hebräer 2, die Verse 16 bis 18. Dort lesen wir: Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Liebe Gemeinde, die Menschwerdung des Sohnes Gottes beschäftigt uns schon einige Zeit. Oder genauer, seine Menschwerdung und sein Leiden und sein Sterben. Seit Dezember schon kreisen wir im Hebräerbrief um dieses eine Thema. Besonders intensiv beschäftigt haben wir uns hierbei mit den Versen 10 bis 18. In diesen Versen begründet der Autor die Menschwerdung. Er erläutert seinen Hörern und Lesern, warum der Sohn Gottes Mensch wurde. Warum er in unsere durch den Sündenfall von Gott entfremdete Natur einging. Ja, warum er, der in allem Gott gleich war, sterblicher Mensch wurde. In unserem heutigen Textabschnitt nun beendet der Autor fürs Erste diese Argumentation und er tut dies, indem er das in den Versen 10 bis 15 Gesagte zusammenfasst, seine bisherigen Aussagen bündelt und auf den Punkt bringt. Vieles, was er bereits in Andeutungen ausgesagt hat, wird heute noch einmal konkreter. Die Menschwerdung des Sohnes auf den Punkt gebracht, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir gehen unmittelbar zur ersten Predigtaussage über, die da lautet: Die Menschwerdung des Sohnes auf den Punkt gebracht, erstens heute Morgen: Jesus nimmt uns an die Hand und führt uns zur Rettung. Ich lese uns noch einmal Vers 16. Dort schreibt der Verfasser: Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Der Autor erinnert seine Zuhörer hier an eine ihnen bekannte Tatsache. Er bringt hier in diesem Vers nichts wirklich Neues. Dies wird deutlicher, wenn wir Vers 16 in der neuen Genfer Übersetzung lesen. Dort heißt es: Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zur Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Im Übrigen wissen wir ja, so sagt er es ihnen. Also der Autor führt den Hörern hier Bekanntes vor Augen. Er appelliert an ihr Vorwissen aus der Verkündigung des Evangeliums. Und aus dieser Verkündigung wussten sie, das Werk Jesu Christi hat nicht Engel im Blick, sondern die Nachkommen Abrahams. Seine Menschwerdung, um die es hier geht, geschah für Menschen. Oder genauer, und er sagt es hier sehr genau, für die Nachkommen Abrahams. Nicht für Engel, nicht für die hat er den Himmel verlassen, sondern für die Nachkommen Abrahams. Für diese setzt er sich ein. Ihnen will er helfen. Das Verb, das hier im Griechischen steht, drückt ein starkes Engagement aus. Ein intensives Zuwenden. Ja, man kann sagen, ein an die Hand nehmen. Es ist derselbe Begriff, den die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, gebraucht, um Gottes Heilshandeln zu beschreiben. In Hebräer 8, Vers 9 zitiert der Autor aus dem Propheten Jeremia. Dort wird derselbe Begriff gebraucht, um Gottes Rettungshandeln an Israel zu beschreiben. Bei der Befreiung aus Ägypten, Jeremia 31, Vers 32, da spricht Gott über den neuen Bund und sagt: Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Also Gott selbst beschreibt hier sein Rettungshandeln an Israel und er spricht in diesem Zusammenhang vom an die Hand nehmen seines Volkes. Aber hören wir auch, wie Mose, oder andersrum, Entschuldigung, wie Gott Mose gegenüber seinen Einsatz für Israel beschreibt. In 2. Mose, da sagt er, ich bin der Herr, ich werde euch aus dem Frondienst der Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker hart bestrafen. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus dem Frondienst der Ägypter befreit. Ich bringe euch in dieses Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich gebe es euch, ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der Herr. Verstehen wir? An die Hand nehmen meint ein ausgesprochen starkes Engagement. Einen Einsatz, der größer, der beherzter nicht gedacht werden kann. Und mehr noch, ein Einsatz, dem der Erfolg sicher ist, dem nichts und niemand zu widerstehen vermag, weil es eben Gott ist, der hier am Werk ist. Der Autor beschreibt hier die Menschwerdung Christi als ein solches Engagement, als einen Einsatz mit Leidenschaft, mit Herzblut. Er beschreibt hier Christus als den Pionier, als den Bahnbrecher, der seine Nachfolger an seiner Hand in die Herrlichkeit führt. Bemerkenswert ist hier auch die Bezeichnung Nachkommen Abrahams für die Adressaten dieses Handelns. Diese Wendung erinnert an eine bekannte Schriftstelle aus dem Alten Testament, nämlich an Jesaja 41, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es, der Herr sagt, Israel, du Volk Jakobs, das ich erwählt habe, damit er mir dient, du Nachkommenschaft meines Freundes Abraham, du weißt, aus dem fernsten Winkel der Erde habe ich dich gerufen und herbeigeholt. Ich habe zu dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Ich habe dich erwählt und ich habe dich auch jetzt nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Jesaja spricht hier von der Nachkommenschaft Abrahams und er meint das Volk Israel, die Gemeinde des Alten Testaments. Auch der Hebräerbrief spricht hier von der Nachkommenschaft Abrahams, doch der Autor fasst diesen Begriff hier weiter. Er hat das neue Israel im Blick, das eine Volk Gottes, bestehend aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Aber nicht nur diese gemeinsame Bezeichnung verbindet hier diese Texte. Es gibt noch weitere Parallelen. Beides sind Texte für die angefochtene Gemeinde. In Jesaja hat Jesaja eben das angefochtene Israel vor Augen. Oder Gott wendet sich durch Jesaja an das angefochtene Israel. Im Hebräerbrief ist es die angefochtene christliche Gemeinde. In beiden Texten ist vom göttlichen Einsatz für das Volk Gottes die Rede. In Jesaja ist es Gott, der Israel stark macht, ihm hilft, ihn stützt. Und im Hebräerbrief ist es der Sohn Gottes, der sein Volk an die Hand nimmt, sie zur Rettung führt. In beiden Texten wird das Volk aufgefordert, ja geradezu ermahnt, sich nicht zu fürchten. In Jesaja geht es um Furcht angesichts menschlicher Feinde, gegnerischer Völker. Im Hebräerbrief geht es um die Furcht vor dem Tod. In beiden Texten wird die enge Verbindung Gottes zu seinem Volk ausgedrückt. In Jesaja versichert Gott Israel seines Beistands und im Hebräerbrief ist es die Solidarität des Sohnes, die hervorgehoben wird und seine gegenwärtige Hilfe. Also beide Texte sind aufs Engste miteinander verbunden, stehen in enger Beziehung. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht fehlgehen, wenn wir Folgendes sagen. Der Text aus dem Jesaja schattet in gewisser Art und Weise die Menschwerdung Christi vor. In Christus haben sich diese Zusagen aus dem Jesaja an das Volk Gottes in vollkommener Weise erfüllt. Eine Erfüllung, welche das Verständnis und die Erwartung aller Beteiligten weit übertraf, die selbst weit über das hinausgegangen sein wird, was Jesaja hier vor Augen hatte. Und bedenken wir, welch gewaltige Zusage in diesen Versen liegt. In der Menschwerdung nimmt der Sohn das Volk Gottes an die Hand, vergewissert sie seines Beistands, ja vergewissert sie ihres Heils. Denken wir an die Lesung. Denken wir an diese feste Zuversicht des Paulus im Hinblick auf das Endgericht. Woraus schöpfte er da seine Zuversicht? Antwort: aus der Menschwerdung Christi. Für ihn war ganz klar, die Menschwerdung Christi verbirgt den Christen das Heil. Denen, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Ja, hören wir nochmal drauf. Er sagt, als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Menschwerdung. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Liebe Geschwister, Jesus nimmt die Gemeinde an die Hand und führt sie zur Rettung. Dies ist es, was in der Menschwerdung des Sohnes geschieht. Seine Menschwerdung, sein Leiden und Sterben birgt dafür, dass die Nachkommen Abrahams gerettet sind. Dass sie im letzten Gericht nicht überrascht, nicht beschämt werden. Das ist es, was der Autor hier in Vers 16 sagt. Er sagt damit eigentlich nichts Neues, denn schon vorher hatte er von Rettung gesprochen, Hebräer 2, Vers 10. Auch sprach er vom Einsatz des Sohnes für das Volk Gottes, von seiner Solidarität oder von der Überwindung des Feindes, auch von der Erlösung von der Todesfurcht. Aber hier am Ende bringt er es gewissermaßen noch einmal auf den Punkt. Er fügt alles zusammen und macht deutlich, diejenigen, die zu Christus gehören, haben den Himmel sicher. Er hält sie und bringt sie sicher ans Ziel. Ist dies nicht eine herrliche Botschaft? Die angefochtenen Hebräer wird diese Aussage sicher getröstet haben. Sie bekommen hier gesagt, wie engagiert sich Gott in seinem Sohn ihnen zugewandt hat. Er hat sie an der Hand und er will und wird sie zur Rettung führen. Und nichts und niemand, auch nicht der leibliche Tod, kann dies hindern. Das Heil ist den Nachkommen Abrahams gewiss. Dies wird sie getröstet und ermutigt haben. Und auch uns kann, ja auch uns muss diese Botschaft ermutigen und trösten. Erstellen wir uns das einmal vor. Wir sind an der Hand unseres Herrn, jeden Augenblick unseres Lebens. Wir gehen den Weg in der Nachfolge nicht allein. Und er lässt uns erst dann los, wenn wir sicher im Himmel angekommen sind. Liebe Gemeinde, in der Menschwerdung nimmt uns Jesus an die Hand und führt uns zur Rettung. Das ist aber nicht alles, was der Autor uns hier abschließend zur Menschwerdung zu sagen hat. Er bringt die Menschwerdung noch in einer weiteren Aussage auf den Punkt. Er sagt zweitens heute Morgen, in der Menschwerdung wird Jesus unser hoher Priester, der uns Frieden mit Gott und Überwindung aller Anfechtungen schenkt. Ich lese uns noch einmal die Verse 17 und 18. Da heißt es, deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Der Autor bringt auch hier eigentlich nichts Neues, sondern er bündelt, ich sagte es schon, nimmt Bezug auf bereits Gesagtes, bringt es auf den Punkt. Ja, vieles, was er in Andeutung gesagt hat, wird hier konkreter. Ja, von der Menschwerdung hat er schon in Vers 14 gesprochen, ein Mensch von Fleisch und Blut. Das heißt, Christus kam in unsere gefallene Natur hinein. Oder in Hebräer 2, Vers 11 sprach er schon einmal von Weihe, von dem, der weiht und von denen, die geweiht werden. Und Weihe, das hat was mit Priesterschaft zu tun. Ein Thema, was eben jetzt hier in den Vordergrund rückt und was auch den ganzen Rest des Briefes eine wesentliche Rolle spielen wird. Auch Leiden war schon mehrfach im Blick. Sowohl das Leiden und Sterben des Sohnes, aber auch das Leiden der Nachkommen Abrahams. So in Hebräer 2, Vers 15, wo von der Sklaverei durch die Angst vor dem Tod die Rede war. Also auch hier nichts grundlegend Neues. Aber es wird auf den Punkt gebracht. Die Verse 17 und 18 bauen dabei unmittelbar auf Vers 16 auf. Der Zusammenhang ist der folgende. Der Sohn musste Mensch werden, um sich für die Nachkommen Abrahams einzusetzen. Oder anders, nur als wahrer Mensch war ihm dieser Einsatz für die Nachkommen Abrahams möglich. In Vers 17 betont der Autor die Notwendigkeit der wahren Menschheit des Sohnes. Er sagt da, der Sohn musste in jeder Hinsicht seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. Bloße Ähnlichkeit, wie es manche Übersetzungen nahelegen, war da nicht ausreichend. Vollständige Übereinstimmung, wirkliches Eingehen in die gefallene menschliche Natur war notwendig. Die Betonung liegt hier auf der Anteilnahme an den menschlichen Erfahrungen, an dem gewöhnlichen menschlichen Erleben. Der Sohn musste ein wahrer Mensch werden, einer, der genau wie wir die Kraft der Sünde an sich fühlt. Er war kein Sünder und er gab der Sünde nicht nach, verstehen wir das nicht falsch. Aber die Versuchung zur Sünde arbeitete auch an ihm und versuchte ihn zu verführen. An ihm zehrte auch die Sünde und wollte ihn überwältigen. Und so wurde der Sohn zu einem, der wirklich mitreden kann, wenn es um den Menschen geht, der eben am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, Mensch zu sein, in einem von Gott entfremdeten Zustand. Und warum dies unbedingt erforderlich war, lesen wir ebenfalls in Vers 17. So, und man könnte sagen, nur so, konnte der Sohn zum obersten Priester werden, zu diesem barmherzigen und treuen obersten Priester. Verstehen wir, nur als wahrer, wirklicher Mensch konnte der Sohn Gottes unser hoher Priester werden. Werden. Ein solcher hoher Priester war von Anbeginn nicht vorhanden. Es gab einen solchen Mittler nicht. Dieser musste erst entstehen, musste erst gebildet werden. Ja, es bestand, wenn man so will, nach dem Sündenfall eine menschlich gesehen ausweglose Situation. Es war kein Mittler da. Der Heidelberger macht diese Ausweglosigkeit der menschlichen Situation gut deutlich. In Frage 12 wird die menschliche Schuld festgestellt in der Antwort. Und da ist die drängende Frage, wie können wir wiederum zu Gnaden kommen? Antwort, die Schuld muss bezahlt werden. Frage 13 dann, können wir denn selbst bezahlen? Antwort, nein, wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Frage 14, kann aber eine bloße Kreatur für uns bezahlen? Ja, ein Tier beispielsweise. Antwort, nein, ist nicht möglich. Der Mensch muss bezahlen. Und Frage 15 dann, wie ein verzweifelter Ruf: Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Wir selbst können nicht bezahlen, Tiere können nicht bezahlen, ja, wer soll dann bezahlen? Und dann eben die Antwort: Einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch ist und doch stärker als alle Kreaturen, das ist zugleich wahrer Gott ist. Und ich frage euch, entspricht eine solche Person der menschlichen Erfahrung? Nein. Einen solchen, wie er nötig war, wie er gebildet werden musste, wie er kommen musste, einen solchen gibt es eigentlich nicht. Menschlich gesehen war die Situation hoffnungslos. Also in der Menschwerdung des Sohnes geschieht hier etwas Gewaltiges. Der ewige Sohn Gottes geht in die menschliche Natur ein und wird für die Nachkommen Abrahams ein oberster Priester, ein barmherziger und treuer oberster Priester. Er wird, was er vorher nicht war, ja, was es vorher in keinster Weise gab. Und er bringt ihnen als dieser treue oberster Priester wesentliche Dinge. Einmal bringt er ihnen Versöhnung mit Gott. Davon lesen wir am Ende von Vers 17. Da heißt es: So konnte er ein treuer und barmherziger oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Oder man könnte sagen, für die Nachkommen Abrahams. Das ist hier gemeint. Auch wenn unsere Übersetzung hier lediglich von Sühne spricht, ist hier Versöhnung im Blick. Jesus Christus hat unsere Schuld gesühnt und auf diese Weise unser Verhältnis zu Gott bereinigt, den Zorn Gottes abgewandt. Dieser Zorn steht nun in keinster Weise zu keinem Zeitpunkt mehr gegen uns. Der Kolosserbrief bringt dies zum Ausdruck. Dort heißt es: Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als ein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da. Rein und fehlerlos. Das ist unser Stand. Das ist der Stand der Nachkommen Abrahams, die im Glauben mit Christus verbunden sind. Und da denken wir an die 60. Frage des Heidelbergers. Ich lese jetzt nicht. Nur am Ende vielleicht. Da sagt er ja, dass wir ohne all unser Verdienst aus lauter Gnaden nun die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an uns haben. Gott rechnet uns diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit, diese Genugtuung des Sohnes Gottes zu. Und dann kommt daraus: Als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein solche Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Oder denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da lesen wir nichts vom Zorn des Vaters, sondern das Verhältnis ist und bleibt gereinigt. Da herrscht bleibende Versöhnung, überschwängliche Freude, ja dauerhafte Freude. Dies ist das Erste, was der barmherzige und treue oberste Priester seinem Volk bringt. Bleibende Versöhnung mit Gott, die mit Freude und mit Liebe einhergeht. Eine weitere Frucht seines hohen Priestertums lesen wir im Vers 18. Dort schreibt er: Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Hier in diesem Vers betont der Autor die Fähigkeit des Sohnes, Angefochtenen zu helfen. Der Sohn selbst wurde durch sein Leiden auf die Probe gestellt. Ja, sein Leiden war Versuchung und versuchte ihn, sich von Gott abzuwenden. Denken wir an seinen Gebetskampf im Garten Gethsemane. Erfüllt von Angst und tiefer Traurigkeit rang er dort mit der Sünde. Stand er in der Versuchung, dem Kreuz aus dem Weg zu gehen? Ja, dreimal betet er inständig zu Gott: Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Verstehen wir diese Erfahrung als Mensch, diese Erfahrung als Angefochtener, qualifizieren ihn, Angefochtenen zu helfen. Er hat dieselben Erfahrungen gemacht wie wir. Er kennt den Drang, angesichts des Leids Gott zu verleugnen, die eigene Verherrlichkeit zu suchen, Verherrlichung zu suchen, dem Willen Gottes aus dem Weg zu gehen. Er kennt diesen Sog, dem wir wieder und wieder ausgesetzt sind. Er hat ihm nicht nachgegeben, aber er kennt diesen Sog. Er redet nicht wie ein Blinder von der Farbe. Nein, er ist durch eigene leidvolle Erfahrung zum obersten Priester qualifiziert. Gerade sein Menschsein macht ihn eben zu einem geeigneten Helfer für Angefochtene. Aber welche Hilfe ist hier gemeint? Nun, das wird nicht eindeutig gesagt. Einmal ist da dies zu nennen, was er durch seinen stellvertretenden Tod gebracht hat. Denken wir an die Gewissheit der Sündenvergebung. Die Tatsache, das Wissen darum, dass Gott uns gut ist, dass wir bleibend mit ihm versöhnt sind. Ja, welch große Hilfe ist dieses Wissen doch in den Anfechtungen und Nöten des Lebens. Ja, denken wir wieder mal an Paulus. Ja, welche Kraft er aus diesen Tatsachen zog. Ja, allein das Wissen um das, was Christus uns gebracht hat, kann uns da unwahrscheinlich viel helfen. Dann ist da noch das Vorbild von Christus. Auch dies wird uns in Anfechtungen eine Hilfe sein, uns in Versuchungen stärken. Aber daneben ist da auch noch die Hilfe, von der der Autor später in Kapitel 7, Vers 25 sagen wird: Darum kann er, also Jesus, auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Der Sohn Gottes lebt. Und er ist der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und insoweit kann er alle Zeit und immer da uns mit aller erdenklichen Hilfe beispringen. Auf unsere Gebete in angemessener Weise reagieren und uns vor dem Abfall vom lebendigen Gott bewahren. Wichtig ist, hier ist nicht nur von einer bloßen Möglichkeit die Rede. Das griechische Wort, das hier für helfen können steht, das verwendet der Hebräerbriefautor mehrfach. Und an keiner Stelle beschreibt es eine bloße Möglichkeit. Daraus folgt, der Sohn kann und will und wird Angefochtenen in ihrer Not helfen und ihnen Überwindung schenken. Nicht zulassen, dass auch nur ein Nachkomme Abrahams verloren geht. Er wird sie alle vollzählig nach Hause bringen. Liebe Geschwister, in der Menschwerdung wird Jesus unser hoher Priester, der uns Frieden mit Gott und Überwindung aller Anfechtungen schenkt. So brachte der Autor es hier in seiner zweiten Aussage auf den Punkt. Und ich bin sicher, die Hebräer wird diese Aussage sehr ermutigt haben, denn sie waren ja in höchstem Maße angefochten. Und auch uns kann diese Aussage Mut machen, uns stärken, insbesondere dann, wenn wir in Anfechtung stehen, wenn wir leiden müssen. So richten wir uns daran auf, dass wir mit Gott versöhnt sind. Jubeln wir darüber und blicken wir in aller Anfechtung auf unseren obersten Priester. Halten wir uns diese Heilstatsachen vor Augen. Und wenn uns das schwerfällt, bitten wir Geschwister, uns diese Tatsachen vor Augen zu stellen. Und vor allem suchen wir unseren obersten Priester im Gebet. Er kann und er wird uns helfen. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied, Lied Nummer 90, ist das richtig? Oder?
Ja.